Bergische Handballgröße mit 9 Buchstaben. Der erste ist ein J und der fünfte ein F. Das kriegen wir hin, oder?
Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.
Auf ein neues. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist BHC Podcast Folge 18. Passt ganz gut, denn das Jahr 2018 war in vielfacher Hinsicht ein sehr besonderes für den Bergischen HC. Mit dem Wiederaufstieg und Höhenflug in der Handball-Bundesliga, aber auch Tiefschlägen wie den vorerst geplatzten Plänen für eine neue Arena. Unser Gast kann dazu sicher einiges sagen. Erstmal sage ich aber Hallo an Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Frohes Neues alle miteinander.
Dir auch, und wir freuen uns diesmal einen der treuesten Hörer dieses Podcasts bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Denn er lebt mit und für seinen Verein. BHC-Geschäftsführer Sport, Jörg Feste, willkommen.
Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr an alle Hörer.
Jörg Feste, 58 Jahre alt und inzwischen die Hälfte seines Lebens eng mit dem Solinger bzw. Bergischen Handball verbunden. Vom Sportring Hüscheid über die SG Solingen zum Bergischen HC. Wie es eigentlich dazu kam, wie so ein Tag als Geschäftsführer abläuft, wenn man mit dem BHC aufsteht und wieder ins Bett geht, wird er uns nachher erzählen. Wir wollen natürlich wissen, ob man nach der erfolgreichen Hinrunde die Ziele für diese Saison jetzt nach oben korrigiert und ob es bei der Personalplanung schon weitere Neuigkeiten gibt. Und Jörg Feste wird uns in für manche vielleicht überraschend deutlichen Worten sagen, warum die Unterstützung aus Politik und Verwaltung aus seiner Sicht noch nicht erstligareif ist. Dafür nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit in dieser Folge und auf geht's.
Löwenzeit.
Meine erste bewusste Begegnung mit Jörg Feste muss Mitte der 90er gewesen sein. Ich erinnere mich noch, Sonntag 11.15 Uhr, Sportring Hüscheid gegen Unitas Hahn. Einer meiner ersten Sporteinsätze als junger freier Mitarbeiter hier bei Radio RSG. So lange kennen wir uns schon. Und heute haben wir beschlossen, uns zu duzen, Jörg.
Lieber Thorsten, das war 1994. Ich bin gänzlich unvorbereitet und dennoch erinnere ich mich auch an das Spiel sehr gut. Wir haben das gegen Unitas Hahn mit einem Tor gewonnen, in der Klingenhalle damals. Wir mussten seinerzeit sehr stark kämpfen, um aus der August-Dicke-Schule, wo der Sportring Hüscheid ja begonnen hat, bei übrigens einer kärglichen Zuschauerzahl von 50, wo, so denke ich, die meisten noch Verwandte waren, so ganz langsam den Weg in die Klingenhalle zu bahnen. Wir haben da 2-3 Jahre gebraucht, bis wir diese Berechtigung bekommen haben. Und gegen Unitas Hahn an diesem Sonntagmorgen waren tatsächlich fast 1500 Zuschauer da. Das war damals Zuschauerrekord und wir haben das Spiel mit einem Tor gewonnen.
Jetzt bin ich schon ein bisschen beeindruckt.
Verdammt, ich erinnere mich nicht an das Spiel.
Tom, warum nicht?
Zu klein.
Aber wenn wir so ein bisschen in der Vergangenheit vielleicht schon mal wühlen, wie kam es überhaupt dazu, dass sich Jörg Feste ja so dann auch in Funktionärstätigkeit für das Thema Handball begeistert hat?
Also Funktionär, das Wort mag ich nicht sonderlich. Ich mag den Sport. Und nah am Sport zu sein, das liegt quasi in der Wiege. Ich habe also in meiner aktiven Zeit Fußball, Handball und Judo gemacht, habe mich dann für den Fußball entschieden im weitergehenden Verlauf, fand den Handballsport aber immer als den aufregendsten. Und Solinger Handball war ja im Niedergang begriffen, Ende der 80er, und die glorreiche Vergangenheit war lange her. Ja, da ist der Entschluss gereift, Ende der 80er mal etwas Neues zu bewegen und vielleicht sogar mal an die glorreichen alten Zeiten anzuknüpfen. Und der Sportring Hüscheid hat seinerzeit einen Abteilungsleiter gesucht und 1990 bin ich dann eingetreten. Und ja, im Laufe der Jahre hat sich das sehr schön entwickelt. Wir sind 92 von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen. Ich erinnere mich noch ganz gut an die knüppelvolle ADS mit 800 Zuschauer. Das Spiel haben wir gegen Bayer Uerdingen 18-13 gewonnen. Und das war das entscheidende Spiel. Und sind dann 2 Jahre später schon aus der Oberliga in die dritte Liga aufgestiegen. Wenig später, nämlich genau 2 Jahre sogar von der dritten in die zweite Liga. Also das war ein sehr, sehr schöner Weg. Der Solinger Handball war wieder lebendig und parallel dazu hat sich auch der Wuppertaler Handball sehr gut entwickelt mit dem WSV, mit dem LTV Wuppertal, sodass man dann plötzlich Mitte der 90er durchaus wieder von einer Handballbastion sprechen konnte im Bergischen.
Und inzwischen in der Bundesliga angekommen, wieder angekommen, denn Tom, allein wenn wir mal so auf die vergangenen 2 Jahre zurückgucken, das war schon eine ziemlich emotionale Achterbahnfahrt, in der einiges passiert ist, ne?
In der Tat, im Januar 2017 stand der BHC mit 5 Punkten als Schlusslicht der Bundesliga da. Heute sind es 21-17 Zähler nach zwischenzeitlichem Abstieg in die zweite Liga und direktem Wiederaufstieg. Ja, Eingangsfrage, wie habt ihr das gemacht?
Seinerzeit haben wir ja immer wieder betont, dass diese Verletzungsmisere uns so stark zurückgeworfen hat, dass man es einfach nicht kompensieren konnte. Das hätte auch kein anderer Erstligist geschafft. Wir sind ja Spitze 8 Leistungsträger nicht einsetzen können. Und diese Situation, die wir da im Winter hatten, die hat tatsächlich den gesamten Verein, den Club nachhaltig geprägt. So etwas wollten wir einfach nicht noch einmal erleben. Wir haben uns seinerzeit schon zum Ziel gesetzt, die Standards zu verbessern, besser gewappnet zu sein für solche Ausfälle, für solche Unwägbarkeiten. Und im Prinzip war der Winter mit diesen 5 Punkten ausschlaggebend dafür, dass wir diese Entwicklung jetzt genommen haben.
Heißt in der Hauptsache den Kader auch verbreitern?
Ganz recht, in Spitze und Breite.
Die verbesserten Standards sorgen ja dafür, dass die Erwartungen sicherlich ein bisschen höher waren als 5 Punkte. Nur, dass es dann 21 sind und der 8. Rang, konntest du wahrscheinlich auch nicht vorher ahnen.
Erwartungsmanagement ist so eine Sache. Wir sprechen über Sport und wir sprechen über Unwägbarkeiten. Das ist immer wieder ein wesentliches Thema. Und mit Erwartungen zu spielen, heißt auch mit Emotionen zu spielen. Man kann, und das ist unsere Aufgabe, letztlich in diesem Club die Rahmenbedingungen schaffen, damit man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man ein gutes Resultat zustande bringt. Nicht mehr und nicht weniger.
Von außen betrachtet hat es ja dann den Eindruck, als der BHC da als Tabellenletzter überwinterte, dass die Stimmung extrem mies war. Also auf einer Gefühlsskala von 1 bis 10 so bei 1 oder 0. Du hast mal gesagt, bei dir existieren die Nummern 1 bis 3 und 7 bis 10 überhaupt nicht. Das heißt, jetzt bist du wenigstens auf einer 6?
schon deutlich höher. Das ist schon ein perfektes Jahr gewesen. Aber es gibt für uns keinen Grund zur Euphorie, sondern es gibt einen Grund, die Arbeit bestätigt zu sehen, und es gibt einen Grund, hochzufrieden auf das Jahr zurückzublicken. Man kann allerdings sagen, dass es tatsächlich seinerzeit mit dem Heimspiel gegen Stuttgart in der Klingenhalle Anfang des Jahres 2017 einen absoluten Tiefpunkt gab. Und da war die Enttäuschung doch so groß, wie ich sie überhaupt im Bergischen Handball noch nicht erlebt habe.
Und im Jahr 2018, gibt es da überhaupt was, was dich aus sportlicher Sicht geärgert hat? Oder ist das wirklich so ein Überfliegerjahr, wie du gerade beschrieben hast?
Ja, da gab es nicht das Geringste, was auszusetzen war. Und da spielt die intrinsische Motivation dieser Mannschaft eine wesentliche Rolle, eine Hauptrolle, würde ich sagen. Also die Eigenmotivation ist so stark, dass sie eine Dynamik entwickelt, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Das ist die Basis für den Erfolg.
Und wie es dann klingt, wenn selbst ein Jörg Förster mal nah an der Euphorie dran ist. Ja? Das konnte man dann am 20. April hören, als der Aufstieg in die erste Liga, der Wiederaufstieg, dann tatsächlich perfekt war.
Das hatten wir in dieser Form, diesen Ehrgeiz einer Mannschaft, noch nie. Und das hat sich dann auch in der Meisterschaft entsprechend entwickelt. Deswegen hat diese Saison unglaublich viel Freude gemacht. Und ja, ist dann heute auch fast logisch mit einem absolut ungefährdeten Erfolg dann zum Aufstieg gekommen. Es ist möglicherweise herausragendste Saison, die wir je gespielt haben.
Wäre das denn immer noch dein absoluter Höhepunkt des Jahres, dieser Tag, wo der Aufstieg dann auch zelebriert werden konnte? Oder gab es vielleicht doch in der ersten Liga noch was, was noch prägender aus deiner Sicht war?
Entscheidend im Laufe einer Saison ist ja immer das, was ja sich entwickelt aus der Arbeit im Training. Also im Trainingslager ist einiges einstudiert worden. Danach in den Trainingseinheiten ist sehr viel einstudiert worden hinsichtlich des Spielstils, der Systemabläufe unseres Teams. Und es war schon eine große Befreiung zu sehen, wie das in den ersten beiden Heimspielen gegen Erlangen und Lemgo geklappt hat. Das war beeindruckend. Da ist einfach das Bewusstsein dann da, dass sich die Arbeit gelohnt hat, dass die Systematik funktioniert, dass man auf eine sehr gute Saison vorausblicken kann. Insofern, diese beiden Heimspiele waren für mich persönlich besonders wichtig.
Ist es für dich eigentlich manchmal schöner, bestimmte Gegner zu schlagen? Also ich zum Beispiel habe das, dass ich die Duelle gegen Lemgo, hast du ja gerade auch angesprochen, die finde ich immer besonders emotional umkämpft. Und da gibt es so eine Historie schon zwischen den beiden Mannschaften, dass ich mich über einen Sieg gegen Lemgo einfach noch mehr freuen kann. Machst du da überhaupt Unterschiede?
Nein, ganz und gar nicht. Also es ist schon so, dass manche Duelle sich besonders einprägen. Und dass sie auch das Zeug zum Klassiker haben, dass sie aufeinandertreffen mit TBV Lemgo, gehören sicherlich dazu. Aber unter dem Strich kommt es ja immer darauf an, Woche für Woche sich entsprechend vorzubereiten. Und jeder Punkt in dieser DKB-Handball-Bundesliga ist hart umkämpft. Und insofern auch ein Sieg gegen Kiel würde mir nicht mehr bedeuten als gegen Bietigheim.
Oh, das ist eine starke Aussage, denn Kiel habt ihr ja noch nie geschlagen. Und Melsungen nicht übrigens, aber das wirst du sicherlich auch wissen.
Das stimmt.
Aber wir brauchen ja noch Ziele für 2019. Mit dieser Mannschaft, diesem Kader scheint auf jeden Fall einiges möglich, mehr als manche vorher gedacht haben, weil sie aber auch als Einheit gut funktioniert. Wir haben das auch hier in den Podcast-Interviews immer wieder rausgehört, wie gut, wie eng die Familie zusammenhält. Wie ist euch das gelungen? Gibt es da ein Erfolgsgeheimnis?
Naja, also die Rahmenbedingungen herzustellen, das ist ja unsere Aufgabe und den Rest müssen die Jungs selbst schaffen und das schaffen sie auf beeindruckende Art und Weise. Das ist schon eine Mannschaft, wie wir sie noch nie hatten. In der Zusammensetzung, in der Eigenmotivation, die Bereitschaft, für den anderen einzustehen, auf und abseits des Spielfeldes, all das. Man kommt in Schwärmen, wenn man von dieser Mannschaft spricht. Und darauf können wir wirklich alle stolz sein, dass wir so eine Truppe im Trikot des Bergischen HC sehen dürfen.
Rudelfunk.
Ins Schwärmen komme ich, wenn ich mir gerade den Facebook-Auftritt von Markus Pütz angucke, dem Co-Trainer, den wir auch schon zum Interview hier hatten. Der postet gerade fleißig Urlaubsvideos aus Sri Lanka. Der genießt ein bisschen die Zeit. Jörg Föste darf heute mit uns schon wieder arbeiten im BHC-Podcast. Wann war der letzte Urlaub von Jörg Föste?
Wir haben tatsächlich neulich überlegt, wann das war. Es war wohl vor 3 Jahren in Venedig, soweit ich das weiß, eine Woche.
Eine ganze.
Und da hast du wirklich auch kein BHC gemacht oder also Handy aus oder dann auch abends dann noch ein paar Anfragen beantworten müssen?
In der Lagunenstadt ist die Verbindung generell nicht so gut. Das kam uns zustatten.
Das heißt, bis auf die eine Woche in Venedig schlägt dein Herz eigentlich dauerhaft nur für den BHC?
Das ist so nicht richtig. Aber wir haben uns zur Aufgabe gestellt, alles was in unseren Möglichkeiten steht, Philipp Tichy und ich und die anderen, die in der Geschäftsstelle hinter den Kulissen arbeiten, zu tun, um möglichst erfolgreich zu sein. Und ansonsten ging das auch gar nicht auf dem Niveau. Das ist zwangsläufig so, dass all diejenigen, die das Team neben dem Team bilden, das gilt übrigens auch für die Ehrenamtlichen, einfach generell bereit sein müssen, alles zu tun, um das Bestmögliche herauszuarbeiten.
Kannst du uns denn ein wenig in deinen Alltag mal beschreiben? Also jetzt nicht einen Spieltag, sondern mal so einen ganz normalen Wochentag im Leben des Jörg Föste. Wie beginnt das und wie hört das auf? Einfach so einen durchschnittlichen Tag?
Ich denke, das Prägendste an diesen Tagen ist, dass man nicht weiß, was passieren wird. Deswegen gibt es doch keinen typischen Tag. Es gibt ja einige Aufgaben, denen ich mich gewidmet habe und im Ehrenamtlichen, im sozialen Bereich, im Stiftungsbereich, aber eben auch beim Bergischen HC. Daher geht man im Prinzip relativ früh in einen Tag, versucht sich Freiräume zu schaffen für die Unwägbarkeiten der folgenden Stunden. Der Tag ist erfüllt, mehr kann man glaube ich nicht sagen.
Wie viel Uhr stehst du auf?
In der Regel zwischen 6:30 und 7:00.
Schon früh.
Und der Tag geht. Das ist, also die Erreichbarkeit ist schon gewährleistet bis mindestens 23.30 Uhr. Das muss schon sein, um alles das abzufedern, was diese Aufgaben mit sich bringt.
Ich glaube, ganz ernst geht es ja auch nicht immer zu. Manchmal ist ja auch ein bisschen Spaß dabei. Zum Beispiel ist mir mal aufgefallen, dass auf deinem Handy auf der Hülle auf der Rückseite handschriftlich die Nummer von Fabian Gutbrot notiert ist. Da hatte ich dich schon mal nachgefragt, was es damit auf sich hat. Jetzt ist die große Gelegenheit, darüber mal aufzuklären.
Ja, das ist ganz einfach. Fabians Nummer ist die einzige Nummer, die ich mir nicht merken kann.
Dann nutzt du nicht das Telefonbuch im Handy?
Nein, in dem Fall nicht.
Aber das heißt, du könntest ansonsten alle Handynummern von Mannschaft und Stab so aufsagen?
Selbstverständlich nicht. Die Anmoderation war doch, manchmal geht es auch mit Spaß.
Ja, hatte Thorsten nicht verstanden.
Mensch. Ja, wir werden es nicht rausfinden. Bleibt denn bei all der Beschäftigung mit Sport als Geschäftsführer Sport selbst noch Zeit, Sport zu treiben? Oder wo sind die Dinge, wo du dann abschaltest, den Ausgleich holst, dich immer auspowerst?
Also das ist eine Frage, die tatsächlich von Bedeutung für mich persönlich ist, weil ich ja auch lange Fußball gespielt habe, noch in den Solinger Klassen, also Kreisliga B bis 47 Jahre. Und diese Bewegung fehlt mir schon. Ich kann das aber nicht durch Sport ausgleichen, sondern mache das einfach durch Gartenarbeit wett. Also ich bin viel an der frischen Luft. Wenn es die Zeit erlaubt, mache mich dabei nützlich. Und das ist die Idee von Bewegung.
Du hast es aber mal versucht, auch im Fußball, dieses Jahr im Presseauswahlspiel gegen den BRC. Und da hat dich der Maciej Maczynski sofort umgenietet, ne?
Ob es Maciej war, weiß ich gar nicht. Jedenfalls war ich so langsam, dass mich jeder der Jungs hätte erwischen können. Und das hat mir auch sehr deutlich meine Grenzen aufgezeigt. Im zarten Alter von 58 sollte ich das einfach lassen.
Machen eigentlich sportlich erfolgreiche Zeiten mit dem BRC im Alltag auch mehr Spaß? Oder ist es eigentlich ja für deinen beruflichen Alltag mit dem BRC egal?
Wenn der sportliche Erfolg da ist, dann werden nicht so viele Fragen gestellt, die man im Prinzip gar nicht beantworten möchte. Und insofern ist das tatsächlich für den Tagesablauf unangenehm, wenn kein sportlicher Erfolg da ist. Das ist aber letztlich in unserer Bewertung vollkommen gleichgültig, welche Fragen von außen gestellt werden.
Dein Ablauf an so einem Spieltag, wenn du jetzt morgens aufstehst, ist das, ich meine, das hast du ja auch schon mehrere hundert Mal erlebt, ist da auch noch so ein Kribbeln da oder geht man das dann doch eher entspannt an, egal wo und gegen wen es zur Sache geht?
Also das Kribbeln war in den ersten Bundesliga-Jahren ganz extrem, wobei man nicht genau wusste, wo das jetzt herkam. Letztlich war es wahrscheinlich daher begründet, dass jedes Spiel spitz auf Knopf war und wir einfach ja auf der letzten Rille manchmal in die Spiele gegangen sind, alles raushauen mussten. Und das ist schon extrem anstrengend. Deswegen war das Zweitliga-Jahr auch tatsächlich für die Verantwortlichen im Bergischen HC ein sehr angenehmes, weil man einfach sehr beruhigt in die Spiele gehen konnte. Man konnte ja auch schnell sehen, dass man auch mal das ein oder andere Spiel verlieren kann, ohne gleich das Saisonziel aus den Augen zu verlieren. Dass ich das jetzt auf die erste Liga so übertragen würde, haben wir gehofft, aber konnten wir natürlich nicht sehen. Aber jetzt ist es auch so, jedes einzelne Spiel ist zwar wichtig und hat eine besondere Bedeutung und auch Brisanz für uns, aber es geht einem nicht so an die Nieren, als wenn es um ja, Do or Die ginge.
Ab wie viel Uhr gehst du in die Halle bei so einem Heimspiel? Wann bist du da? Musst du noch Organisatorisches erledigen oder kannst du da das wenigstens einfach genießen, in Anführungszeichen? Ich meine, du hast ja schon erwähnt, der Puls geht dann doch mal hoch.
Ja, ich bin 2 Stunden vorher in der Halle, sowohl auswärts wie auch daheim, also bei jedem Spiel, gleich wo wir spielen. Meine Aufgaben in der Kabine bestehen darin, aufzupassen, dass ich nicht im Weg rumstehe. Mehr muss ich da nicht tun. Und außerhalb der Kabine bin ich halt mit Schiedsrichtern, schiedsrichter Beobachter, Kampfgericht, den Kollegen, Geschäftsführern der HBL in Gesprächen. Das ist so der normale Ablauf.
In der Kabine, die Motivationsrede hält Sebastian Hinze, da musst du nicht noch, sagst du nicht noch irgendwas dazu?
Nein, ich sage nie was in der Kabine. Das ist Sebastians Sache.
Neben dem sportlichen Erfolg gab es eine Schlagzeile, die hätte man sich aus Sicht des BRC sicherlich gerne erspart im Jahr 2018, gerade wenn man auch so viel Zeit in dem Vorfeld reingesteckt hat. Das Thema Arena am Piepersberg hat sich dann leider doch letztlich nicht verwirklichen lassen in der Form, weil eines der Grundstücke, was man dafür benötigt hätte, dann doch nicht zur Verfügung stand. Das persönliche Empfinden, Niederlage, Bedauern, Enttäuschung einfach nur, wie waren so die ersten Impulse?
Zunächst einmal waren wir 5 Jahre beseelt von dem Gedanken, das hinzubekommen. Wir haben auch vieles dafür getan. Wir haben auf Solinger Verwaltungsseite mit Hab und Hofer Richter den besten Mann und anerkannten Profi an die Seite gestellt bekommen. Das war eine hochinteressante Phase. Und letztlich die Entscheidung, das nicht zu machen, das war nicht von Emotionen geprägt, sondern das war eine ganz sachliche Entscheidung. Wir haben ja fortlaufend die Kostenschätzungen aktualisiert, haben in der Langzeitbetrachtung, die über 25 Jahre liefen, auch die hohe Wahrscheinlichkeit der Amortisation im Auge zu haben. Und das hat sich dann zum Schluss selbst für Hasardeure nicht mehr gerechnet. Und die sind wir nun wirklich nicht.
Wenn ich mit Leuten spreche, die, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so häufig zum Handball gehen, nicht so viel Bezug zu dem Profisport haben, die sagen mir immer, ja, wozu braucht denn der BRC eine große Spielstätte? Wir verkaufen doch auch die Klingenhalle nicht regelmäßig aus. Und da muss ich immer sehr weit ausholen, um das zu erklären, dass es nicht nur um die Zuschauerzahl geht. Kannst du vielleicht mal für unsere Hörer kurz erläutern, warum es für Solingen-Wuppertal immens wichtig ist, eine moderne Spielstätte zu bekommen?
Naja, also für den Bergischen HC ist es zunächst einmal wichtig, weil eine Arena per se zieht. Also eine moderne Spielstätte lockt mehr Zuschauer an. Gleichgültig, was man gibt, ob man Handball-Bundesliga gibt oder Konzerte oder Events sonstiger Art, sie zieht einfach mehr. Deswegen wäre es für das Bergische Land von größter Bedeutung, angesichts auch des Einzugsgebietes hier, die Planungen in dieser Hinsicht zu forcieren. Also wenn man über eine Seilbahn nachdenkt in Wuppertal, kann man getrost auch das Naheliegende, nämlich eine Arena, mal ins Kalkül ziehen. Das Zweite ist, wir haben generell ja noch nicht sehr viel Marketing machen können für unsere Heimspiele, weil wir einfach eine begrenzte Zuschauerzahl haben. Und da haben wir unglaubliche Reserven. Wir sehen das ja bei den beiden ersten Spielen in Düsseldorf, dass dann plötzlich 5.500 und knapp 7.000 Zuschauer kommen, weil das Marketing einfach dahinter gebaut wird. Und selbst wenn wir großes Marketing machen würden für die Klingenhalle, wenn wir nur vielleicht 200 oder 300 Karten mehr verkaufen, das nun wiederum rechnet sich im Strich nicht. Also ganz einfach, eine Arena, eine große Halle zieht auch Zuschauer.
Und in so einer Arena ist es halt auch bequemer zu sitzen und auch hochpreisige Tickets sind leichter zu verkaufen, weil ein VIP-Ticket im ISS-Dom hat ja eine andere Qualität als ein VIP-Ticket in der Klingenhalle, wo der Raum, glaube ich, sonst als Abstellraum für Matten oder sowas genutzt wird, nicht?
Tatsächlich, also in unserem Umfeld hier im erweiterten Bergischen Land bis zur Rheinschiene hin gibt es ein Phänomen, die teuersten Tickets sind immer als erste weg. Deswegen sind die Umsätze bei den Highlight-Spielen, die wir im nächsten Jahr auch in Düsseldorf platzieren werden, ungleich höher als bei einer vergleichbaren Zuschauerzahl in der Unihalle und in der Klingenhalle. Deswegen ist das so interessant, lukrativ. Mittlerweile übrigens auch essentiell für uns, weil wir, wenn wir die Standards, was diese Mannschaft angeht, halten wollen, sind wir darauf angewiesen, auch im Ticketing-Bereich zu wachsen. Und Wachstum geht nur durch Addition. Und die Addition, für die wir uns jetzt entschieden haben, ist der ISS-Dom.
Höre ich da ja schon raus. ISS-Dom, da denkt ihr erstmal in Zukunft dran, also erstmal nicht die Lanxess-Arena?
Die Lanxess-Arena scheidet deswegen aus, weil die Verfügbarkeiten ganz einfach deutlich begrenzter sind als beim ISS-Dom.
Und du sagtest jetzt schon, ihr werdet da in Zukunft weitere Spiele veranstalten. Eins ist bekannt, das Saisonfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt wird definitiv dort ausgetragen werden. Kannst du schon weitere Spiele nennen, 2019?
2019 werden wir dreimal in Wuppertal spielen und zweimal in Solingen, sowie das abschließende Spiel im ISS-Dom in Düsseldorf. Da ist mit dem Flensburger Kollegen Dirk Schmeschke auch die entsprechende Vorabrede schon durchgeführt worden beim Spiel in Flensburg. Es werden sehr, sehr viele Flensburger den Weg antreten, weil sie ja auch nicht fürs Final Four im Pokal qualifiziert sind. Die Flensburger sind reisefreudig und werden dann dieses Düsseldorfer Spiel zum Anlass nehmen. Möglicherweise geht es ja auch um die Flensburger, für die Flensburger noch um etwas an diesem letzten Spieltag. Wir machen ein großes Fanfest daraus mit Außengastronomie, mit Live-Musik. Also wir wollen tatsächlich dann auch diese Spielzeit mit einem großen Finale ausklingen lassen.
Aber das klingt ja schon so, dass er auch darüber hinaus in der nächsten Saison mit weiteren Spielen in Düsseldorf plant.
Also sagen wir mal, die gute Nachricht ist die, es werden Spiele in Solingen und in Wuppertal stattfinden. Und es werden darüber hinaus, das haben wir ja schon vor einigen Monaten auch deutlich gemacht, wir werden auch Spiele im ISS-Dom austragen. Ja, es gibt also drei Heimspielstätten für die Spielzeit 2019-20.
Und wenn sich hier nichts ändert, dann ist das tatsächlich so, dass man immer mehr in so eine große Arena ausweichen muss, sprich dann auch, sagen wir mal, Düsseldorf als Heimat hinzugewinnt.
Düsseldorf ist jetzt unsere dritte Heimspielstätte neben Solingen und Wuppertal. Und dieses anfängliche Fremdeln mit dem ISS-Dom hat sich schon im Spiel gegen Kiel weitgehend verflüchtigt. Wir können da auch noch mehr machen, was das Stimmungsbild angeht für das dritte Spiel. Und ich denke, alle werden zufrieden und begeistert sein. Letztlich sollten wir alle stolz darauf sein, dass sich der Bergische HC und damit ja wir alle, auch die Fans, so entwickelt hat, dass wir uns für solche Spiele in solchen Umfeldern qualifiziert haben. Das ist ja ein Ausdruck der positiven Entwicklung. Da haben alle ihren Beitrag dazu geleistet.
Aber wie geht es denn nach dem aus Piepersberg, sage ich mal, an der Baustelle weiter? Es gab irgendwann im Herbst aus Wuppertal nochmal Stichworte, Kleeblatt, ehemaliges Postverteilzentrum, Elberfeld wurde mal von der Politik mit ins Gespräch gebracht. Da hieß es erstmal, müssen wir erstmal angucken. Also wie ist sozusagen der aktuelle Status beim Thema Arenapläne?
Die Impulse aus Wuppertal sind nicht sonderlich ernst zu nehmen. Und die Impulse aus Solingen konzentrieren sich jetzt auf eine Prüfung, ob die Klingenhalle möglicherweise ausbaubar ist, sodass sie mehr Zuschauern Platz gibt und letztlich auch moderner ausfällt.
Wenn du sagst, dass man doch froh sein sollte oder stolz darauf sein sollte, dass der BRC sich für Spiele in dem Umfeld Düsseldorf in so einer modernen Halle dahin entwickelt hat, bedeutet das doch auch, dass sich hier das Umfeld im Bergischen Städtedreieck nicht mitentwickelt hat.
Das muss man differenzieren. Also zunächst einmal, die Kulisse ist ja wahnsinnig stimmungsvoll. Also selbst 2000 in der Klingenhalle machen ja einen riesen Lärm. Das ist einfach die Basis, auf der wir uns bewegen. Die Fanbase ist im Bergischen grandios. Das lässt sich, so haben wir jetzt gelernt, nach und nach auch auf den ISS-Dome übertragen. Also alles, was ganz nah am Club ist, hat sich sehr positiv entwickelt und geht diesen Weg auch mit. Davon bin ich sehr überzeugt. Wir haben allerdings Bereiche, die sich ganz einfach so abseits des Clubs, vor allen Dingen in den Verwaltungen der bergischen Städte, in Richtung Spitzensport nicht sonderlich bewegt haben. Und das ist zum Beispiel in Düsseldorf komplett anders, wo man eine professionelle Begleitung bekommt.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, Thorsten, ne?
Definitiv, wobei ich mich gerade frage, der Bergische HC versucht ein Stück weit bergische Identität zu schaffen, womit man sich in vielen anderen Bereichen immer noch schwer tut. Ist das bei den gerade angesprochenen Dingen vielleicht auch deshalb so schwierig, weil man eben nicht nur in einer Stadt fest verwurzelt ist und sich deshalb ja keiner so richtig zuständig und verantwortlich fühlt?
Ja, das mag sein, wobei die Wurzeln ja eindeutig sind. Also wir kommen ja aus den beiden Vereinen, aus Solingen und Wuppertal. Und das ist auch immer und jederzeit spürbar. Diese beiden Städte, besonders Solingen, sind sehr daran interessiert auf der einen Seite, halten sich aber auch vornehm zurück, wenn es um die professionelle Begleitung geht. Also das muss man schon an der Stelle auch deutlich machen. Wir sind da bei vielem auf uns selbst gestellt. Das haben wir jetzt über viele Jahre hinweg auch einigermaßen gut hinbekommen. Das andere ist, wie definiert man bergisch? Hildenhahn, Schrockhövel, Gevelsberg, Langenfeld und auch Düsseldorf gehören wie selbstverständlich auch dazu. Auch die haben alle den Bergischen Löwen im Stadtwappen, neben vielen anderen. Also die Aufgabe muss es jetzt sein, dem gerecht zu werden, wo es uns jetzt hingespült hat, nämlich im Handballbereich, für den Bereich erweitertes Bergisches Land bis hin ins Rheinland, einfach die beste Mannschaft zu sein. Wir sind der Hauptvertreter dieser Region, dieser Großregion im Segment Handball. Und diese Chance müssen wir jetzt auch ergreifen, dem gerecht zu werden.
Wir sind noch in der Weihnachtszeit, da darf man sich noch was wünschen. Was wären anknüpfend an das konkrete Wünsche, die Jörg Förster hätte, wo sich in den Städten, in den Verwaltungen vielleicht Dinge auch Prozesse verändern, verbessern, um genau diese Ziele dann auch weiter verfolgen zu können? Was müsste passieren?
Gar nicht so sehr viel. Man muss nur anfangen, Zuständigkeiten zu schaffen. In Düsseldorf ist es so, dass wir für jeden Bereich Spitzensport Zuständige haben in der Verwaltung, sei es im Marketingbereich, im Organisationsbereich, sei es im Finanzierungsbereich, im Venue-Bereich, also was die Spielstätten angeht. Das ist automatisiert, man hat eine Verlässlichkeit in den Ansprachen. Das fehlt in Solingen und Wuppertal gänzlich. Da gibt es nicht einen einzigen, der zuständig und damit auch ansprechbar wäre.
Löwenzeit.
Jetzt geht es ja für Handballfans im Bergischen Land zumindest mal einen Monat ein bisschen beschaulicher zu. Im Januar findet kein Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga statt. Dafür ist WM. Wird dein Alltag denn dadurch auch ein bisschen entspannter?
Die Abläufe für Januar sind wie folgt. Ich werde nach Kopenhagen fliegen für die Vorrunde. Mit dem zweiten Schwedenspiel beginnt, wird also das zweite, dritte, vierte und fünfte Schwedenspiel dann vor Ort begutachten. Werde mich mit Max und Linus auch austauschen vor Ort. Diese Präsenz ist auch nicht nur wichtig, um Wegbegleiter für unsere Jungs zu sein. Die könnten im Zweifel darauf auch verzichten. Aber man kann sich doch schon vor Ort einen guten Überblick darüber verschaffen, was auf Ländermannschaftsniveau in der Weltspitze momentan geleistet wird. Also insofern ist die Woche sehr angenehm. Dann geht's zu einem Geburtstag danach, der auch von einem hochrangigen Handballfunktionär gefeiert wird auf Sylt. Dann geht's wieder nach Hause und die Hauptrunde, die wird ja mit der deutschen Mannschaft dann in Köln gespielt. Die wird man sicherlich vor Ort dann auch schauen können. Wir starten am 14. mit unserem Training wieder und werden traditionell am letzten Januarwochenende unser Vorbereitungsturnier in Ferl haben, Freitag, Samstag, Sonntag.
Geht es bei der WM für dich auch um Scouting von eventuellen Zugängen oder spielt das da gar keine Rolle?
Also generell gilt, wer bei einer WM spielt, der ist uns schon bekannt. Also Scouting ist sicher bei einer Junioren-WM oder U17-WM viel interessanter für uns. Man muss sich das so vorstellen, dass man vor 3 Jahren als Bergischer HC an die großen MVPs der U17, U19-WM gar nicht herankam. Das war völlig unmöglich. Mittlerweile hat sich aber durch unsere Entwicklung und durch unseren Erfolg eine Selbstverstärkung eingestellt. Wir haben schon jetzt auch einige Argumente für solche Spieler und das, was bei der WM passiert, das ist einfach Überblick verschaffen.
Die Kaderplanung ist ja schon relativ weit vorangeschritten. Man kann sagen, die Säulen des BHC bleiben ja eigentlich geschlossen. Dazu gibt es schon 2 feste Zugänge. Eine Personalie interessiert uns doch sehr, und zwar die von Chaba Chüks. Ich hoffe, ich habe es wieder richtig gesprochen. Er hat auch hier im Podcast gesagt, dass er gerne bleiben würde. Du hast mal angedeutet, ihr seid auch sehr interessiert daran, mit ihm zu verlängern. Kannst du da irgendwas vielleicht zu sagen?
Ja, wir sind ja immer gut damit gefahren. Das werden wir in Zukunft auch machen, so wie in der Vergangenheit, dass wir dann vermelden, wenn es unterschrieben ist. Und in dem konkreten Fall ist es noch nicht unterschrieben. Wobei ich immerhin so viel sagen darf, dass das Wort noch in diesem Satz eine große Rolle spielt.
Das klingt gut. Wir können nach 17,5 Folgen BRC Podcast einen anderen Satz auswendig mitsingen, der heißt, wir gucken von einem Spiel zum nächsten. Trotzdem versuchen wir es auch bei Jörg Feste mal ein bisschen weiter nach vorne zu schauen. Das Ziel Klassenerhalt scheint ja nun gut auf dem Weg. Gibt's darüber hinaus neue Ziele für die Rückrunde?
Also da ist es tatsächlich ganz nüchtern so, dass wir bei 21 Punkten stehen. Das ist für den Bergischen HC unvorstellbar viel für manche, für uns am obersten Ende des Machbaren. Diese 21 Punkte sind großartig. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Wert legen auf die Tatsache, dass wir mit 22 Punkten hier abgestiegen sind. Wir sehen uns schon jetzt für dieses Jahr in der Lage, so früh wie noch nie zuvor unser Ziel zu erreichen. Und das lautet bis dahin erstmal Klassenerhalt. Und dafür brauchen wir möglicherweise noch den einen oder anderen Punkt.
Wann wäre denn so optimalerweise dieses Ziel erreicht?
Das erinnert mich an das Aufstiegsjahr. Da ging es wochenlang nur um die Frage, wann ist es denn rechnerisch so weit, dass es tatsächlich auch zum Aufstieg langt? Und da muss ich ehrlich sagen, mit der Frage habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Und ich werde mich jetzt auch nicht mit dieser Klassenerhaltsterminfrage beschäftigen.
Wir können die Frage auch ganz einfach machen. Wie ist denn aktuell der anvisierte Tabellenplatz zum Saisonende?
Unser.
Ja.
Unser Tabellenplatz.
Ja.
Zunächst einmal, bis wir den Klassenerhalt rechnerisch noch nicht sicher haben, Platz 16.
Herrlich. Ja. Wir, müssen, einfach, Thorsten, wir müssen eher in die Tipps gehen. Du kennst nicht, ne, das Ziele und so ist immer schlecht.
Immer schlecht. Wer wird Meister?
Meister wird Kiel.
Oh. Ja. Am letzten Spieltag, oder du hast eben gesagt, das könnte noch spannend werden, das Abschlussspiel?
Ja, ich sage deswegen Meister wird Kiel, weil das einfach ein Teil der bergischen Beharrlichkeit ist. Ich habe Anfang der Saison auch gesagt, Meister wird Kiel, also muss ich jetzt auch dabei bleiben.
Ist ja zumindest durchaus möglich. Kiel ist auch extrem gut drauf und ich habe das Gefühl, dass Flensburg zumindest noch 2-mal verliert. Das heißt, dann kann Kiel sogar aus eigener Kraft Meister werden.
Es spricht insoweit etwas für Kiel, weil Flensburg ja noch 2 hochkarätige Ziele hat. Nämlich sie wollen ja auch zum Final Four nach Köln in der Champions League. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden. Das ist aber erklärtes Saisonziel der Flensburger. Und wenn man so will, ist die Meisterschaft dann parallel ein weiteres Saisonziel. Bei Kiel ist es etwas anders. Sie sind ja im IAF-Pokal und da sind die Aufgaben deutlich einfacher zu lösen. Das heißt also, für die verbleibenden 15 Spiele der Bundesliga-Runde ist eher zu erwarten, dass die Kieler Nebenschauplätze nicht so fürchterlich anstrengend und kräftezehrend sein würden wie die der Flensburger. Also insofern spricht das möglicherweise am langen Ende für Kiel.
Und so einen fundierten Tipp hätten wir jetzt natürlich gerne auch zum Tabellenstand des BHC am Ende der Saison.
Ich meine, vor 2 Minuten Folgendes gesagt zu haben, solange...
Ich gebe auf.
Nee, also mit irgendwas zählbar müssen wir heute rausgehen. Deshalb, obwohl wir es eigentlich nicht geplant hatten, zwingen wir Jörg Föste jetzt schon das nächste Ligaspiel zu tippen. Die Rhein-Neckar-Löwen sind ein Gegner, mit dem der BRC nun schon mehrfach in dieser Saison Erfahrung gesammelt hat. Was erwartest du fürs nächste Aufeinandertreffen am 9. Februar dann?
Wenn ich die bisherigen Podcasts richtig verfolgt habe, geht es bei dem Tipp ja eher um ein Wunschergebnis. Und das Wunschergebnis lautet 26-30.
Also für den BRC natürlich.
So ist es.
Also deutlich, mit 4 Toren Unterschied. Ich habe mir nichts überlegt. Ich sage es knapper, weniger Tore, 24-22.
Ja, ich hätte tatsächlich fast ein Unentschieden getippt, aber dann folge ich euch mal und gehe auf einen 27-28. Bevor wir hier Schluss machen. Jörg Föste, ich schaue die ganze Zeit drauf, hat vor sich einen Zettel liegen, da ist ein um die Ecke gedachtes Kreuzworträtsel drauf. Hattest du gedacht, es wird so langweilig hier bei uns, dass du die Zeit überbrücken musst? Oder ist das Gehirnjogging? Oder?
Also das gehört tatsächlich zu meinen Marotten. Das Zeiträtsel seit vielen, vielen Jahren. Dieses um die Ecke gedacht. Ich merke dann immer, dass ich mit meinem Zeitmanagement, also meinem persönlichen Zeit- und Terminmanagement, nicht so richtig klarkomme, wenn ich mehr als 2 Wochen dieses Zeiträtsel nicht gemacht habe. Es kommt ja immer donnerstags heraus. Momentan bin ich à jour, also alles gut.
Da habe ich auch noch eine Frage. Da muss ich auch noch einhaken.
Ja, absolut.
Normalerweise benutzt du extrem viele Fremdworte, wenn du sprichst. Also Kontradiktion zum Beispiel ist eins, was ich häufiger von dir höre. Jetzt im Podcast hast du dich sehr zurückgehalten. Ist das Zufall oder gehört das zu den Vorsätzen für 2019?
Also zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass das eine schlechte Angewohnheit ist. Die ist einfach berufsbedingt. Ich habe ja 30 Jahre Marketing auf vergleichsweise hohem Niveau gemacht. Und da ist ein reines, pures Deutsch fast schon gleichbedeutend mit einer täglichen Niederlage. Da ist man ganz einfach, wenn man so will, auch in diesen Anglizismen gefangen, in diesen Fremdworten gefangen. Das ist im Marketingdeutsch einfach gang und gäbe. Ich versuche das aber nach und nach abzubauen. Und wenn mir das halbwegs gelungen ist, dann bin ich heilfroh.
Dann sind wir auch à jour und haben das Rätsel Jörg Föste vielleicht ein Stück weit gelöst in dieser Folge. Danke dir sehr herzlich für den Besuch und ja, für viele offene und klare Worte.
Sehr gern, vielen Dank und noch an alle ein wunderschönes neues Jahr.
Dankeschön, Thomas Rademacher. Wir sehen uns jetzt ein paar Wochen nicht. Die nächste Folge gibt es Anfang Februar vor dem nächsten Ligaspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dann sind wir in freudiger Erwartung auf den Trainer Sebastian Hinze.
Ja, das ist die große Hoffnung. Er hat sich angekündigt, also hat, sagen wir mal, er hat zugesagt, er hat sich nicht angekündigt und ich freue mich sehr drauf. Ja, und bis dahin viel Vergnügen mit den älteren Folgen und dieser.
Genau, wer Entzugserscheinungen kriegt, klickt sich einfach nochmal durch alle Folgen durch auf unseren Internetseiten oder die Löwenzeit auch für unterwegs bei Soundcloud, iTunes und Spotify.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.